Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der Titel klingt ziemlich bombastisch. Unser Plan für Deutschland. Gleichwertige Lebensverhältnisse überall. So nennt die Bundesregierung ein Vorhaben, das sie vor wenigen Wochen präsentiert hat. Kaum ein politisches Schlagwort ist so allgegenwärtig wie das Versprechen nach gleichen Lebensverhältnissen. In Ost und West, auf dem Land und in der Stadt. Aber was heißt das überhaupt? Was bedeutet dieser Begriff? Heiner Kiesel erzählt davon in seinem Feature über das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse.
Das Haufenparadox, das ist so eine Denksportaufgabe der alten Griechen. Soritis-Paradox, wenn sie mal ein Gräzist darauf anspricht. Wenn da ein Haufen Sand liegt und jemand nimmt immer mal ein Körnchen weg, dann wird der Haufen natürlich mit der Zeit immer kleiner und immer kleiner, bis er weg ist. Aber ab wann hört der Haufen auf, ein Haufen zu sein?
Das kennen wir aus anderen Regionen, wo es auch diese Vorstellung von einer Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen nicht gibt. Also in allen angelsächsischen Staaten, in Amerika, in Großbritannien. Da ist dann, wenn keiner mehr da ist oder wenn wenige nur noch da sind, gibt es keine Versorgung mehr. Und dann gucken die Leute, wie sie klarkommen. Da können dann Aussteiger oder irgendwelche Pioniere, Raumpioniere, die können gut überleben. Und die finden das auch klasse, dass da nichts ist, weil sie dann große Freiheiten haben. Aber mit so einer klassischen Versorgung, dass der Bus fährt, dass man einkaufen kann, dass man die Kinder zur Schule schicken kann, ist es dann dort gar nicht mehr möglich.
Rainer Klingholz, Leiter des Berlin-Instituts für Bevölkerung, pflegt einen sachlich distanzierten Blick auf die Debatte um die ungleichen Lebensbedingungen in verschiedenen Gegenden Deutschlands. Bei dem Thema wird es sonst schnell emotional. Schließlich geht es um Solidarität, die Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben, viel Geld und persönliche Freiheit. Für den Bevölkerungsforscher ist das eine fruchtlose Diskussion. In Wissensgesellschaften brauche es eben eine bestimmte kritische Masse an Köpfen, damit es läuft.
Diese kritische Masse habe ich zwangsläufig in Peripheren, in ländlichen Gebieten nicht, in der Südwestpfalz nicht, im Fichtelgebirge nicht, in Kyffhäuser Kreis zwangsläufig nicht. Und deswegen können diese Regionen in ihrer Attraktivität für Beschäftigung mit den urbanen Zentren nicht mithalten. Hinzu kommt, dass wir in den letzten Jahrzehnten doch sehr aufwendige und auch erfolgreiche Stadtumbauprogramme erlebt haben. Das heißt, die Städte sind wieder attraktiv geworden. Und weil wir insgesamt bestenfalls eine konstante Bevölkerungszahl in Deutschland haben, langfristig eher rückläufig, bleibt dann für das Land wenig übrig.
Die Bevölkerung nimmt ab. Bestimmte Regionen werden unattraktiv und öde, konstatiert er kühl. Der Lauf der Zeit. Klingholz sieht positive Aspekte.
Das ist das sogenannte Wolfserwartungsland. Und wir haben das schon Anfang der 2000er Jahre, haben wir diesen Begriff in die Diskussion gebracht. Denn wir haben genau gesehen, dass Wolf und Luchs dort in den Regionen zurückgekommen ist, aus Polen eingewandert, aus Frankreich zum Teil eingewandert, dort sich ausgebreitet haben, wo der Mensch sich zurückgezogen hat. Das ist eine Chance für die Natur.
Die Straße zieht sich durch eine sanft geschwungene Hügellandschaft. Es gibt noch relativ viele Hecken zwischen den Feldern. Wenig Verkehr, wenn, dann sind dabei vielleicht ein Tick mehr Allrad-Pritschenwagen, Pickups, als anderswo. Hier draußen, im Kyffhäuserkreis im Norden Thüringens. Einer von einem Dutzend Landkreisen in Deutschland, in dem die Lebensverhältnisse sehr stark unterdurchschnittlich sind. Das hat das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung festgestellt. Die Gegend liegt geografisch mitten in Deutschland, aber sie gilt als abgelegen, Peripherie. Das Mobiltelefon sucht immer wieder ein Netz. Ab und zu Funkinseln mit einem Balken. Wölfe gibt's hier noch nicht, 60 Kilometer weiter im Süden leben sie aber schon. Großes Thema heute im Lokalteil der Thüringer Allgemeinen. Da stand auch, dass der Breitbandausbau nicht richtig vorangeht und in einem der beiden Krankenhäuser des Kreises, in Bad Frankenhausen, die Chirurgie wahrscheinlich dicht macht. Wer hier noch lebt, das sind noch rund 75.000 Menschen, verdient weniger, hat längere Wege und weniger Angebot an fast allem, außer an frischer Luft. Reicht das schon für gleichwertige Lebensverhältnisse?
Hallo.
Ein kurzer Stopp in Göllingen, ein 1000-Einwohner-Ort vor dem Wipper-Durchbruch. Die Buchhändlerin, die mir die topografische Karte der Region verkauft hat, sollte mir ein Gebiet zeigen, wo der Hund begraben liegt. Das hier. Häuser stehen leer, verfallen. Aber so sieht's nicht nur in Göllingen aus. Bis auf einen alten Herrn, der in seinem Vorgarten werkelt, niemand zu sehen. Der Mann ist 78, heißt Harald Lessner und steckt Krokuszwiebeln.
Ich bin hier geboren, bin hier in die Schule gegangen, habe hier geheiratet, hier wohne ich mit meiner Frau. Altes Haus können wir nicht mehr renovieren lassen.
Er deutet mit einem erdverkrusteten Finger auf das große Gebäude hinter seinem Häuschen. Das war die Schule, in die er gegangen ist. Dicht gemacht wie so vieles.
Wir hatten früher mal die Post, eine Poststelle, eine Sparkasse. Wir hatten einen Zahnarzt. Wir hatten zwei Allgemeinärzte hier oben, wo der Kindergarten jetzt drin ist. Alle seit Jahren weg. Alles in Frankenhausen.
Eigentlich geht es nicht mehr hier. Wenn er seine Frau wegen ihres Zuckers zum Arzt bringt, dann ist gleich der ganze Tag futsch. Der Bus fährt die Schüler und sonst noch einmal am Tag. Der Sohn wohnt in Halle. Wegziehen will Lessner nicht. Wie soll das auch gehen? Da fehlt ihm Startkapital. Schmale Rente. Für sein Haus bekäme er eher nichts. Das ist so in strukturschwachen Gebieten.
Im Fernsehen bringen sie das, dass sie sich aktiv um die Landgemeinden kümmern wollen. Aber wann soll das mal losgehen? Wir kriegen doch keine Leute wieder her, wo die Leute hingehen können, einkaufen. Viel zu umständlich. Das macht keiner mehr.
Er bleibt hier mit seinem Ärger. In einem Ort, in dem die Menschen zunehmend alleine zurechtkommen müssen.
Gibt es sowas in einer Stadt wie Deutschland?
Gebiete, die nach den Bewertungskriterien der Raumplanung sehr starke Randlagen aufweisen, machen etwa 17% Deutschlands aus. In diesen Regionen leben etwa 280.000 Menschen, etwas mehr als in Erfurt. Dennoch eine Minderheit. Das Gefühl, nicht mehr richtig dabei zu sein, findet sich aber auch in weniger peripheren Regionen. Der Unmut, der sich bei vielen Bürgern damit verbindet, hat Politiker aufgeschreckt und motiviert entschieden, für gleichwertige Lebensverhältnisse einzutreten. Der Begriff hat Gewicht. In den Landesverfassungen von Brandenburg, Bremen, Bayern und Baden-Württemberg ist er inzwischen als Staatsziel festgelegt. Er steht im aktuellen Koalitionsvertrag von Union und SPD im Raumordnungsgesetz. Eine hochrangig besetzte Kommission der Bundesregierung sucht nach Wegen, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen.
Viele denken ja, dass das vielleicht ein Begriff sei, der ähnlich wie Sozialstaat oder Rechtsstaat oder Demokratie einen ganz zentralen Platz innehat. In Wirklichkeit muss man länger suchen, bevor man ihn findet. Er steht nämlich in den Kompetenznormen, und zwar bei den Kompetenznormen für die Gesetzgebung, an der Stelle, wo es um die Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und der Länder geht.
Professor Horst Dreyer lehrt an der Universität Würzburg.
Habe dort den Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht inne.
Der Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz ist ein karger Ort für den in der politischen Diskussion so druckvollen Begriff. Es geht an dieser Stelle darum, unter welchen Bedingungen es erforderlich wird, dass der Bund zur Herstellung der gleichwertigen Lebensverhältnisse bestimmte, sonst den Ländern zugeordnete Aufgaben regelt. Dazu gehören die öffentliche Fürsorge, die wirtschaftliche Sicherung von Krankenhäusern, der Bau von Landstraßen und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Das sind mithin vielversprechende Bereiche, wenn es darum geht, die Lebensverhältnisse zu beeinflussen. Es gibt dort innerhalb Deutschlands durchaus große Unterschiede. Doch die Schwelle zum Eingreifen aufgrund gleichwertiger Lebensverhältnisse ist ziemlich hoch, betont der Jurist.
Beispiel ist wie so häufig eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2005.
Damals wollte die rot-grüne Bundesregierung die Einführung von Studiengebühren verhindern, weil diese aus ihrer Sicht sozial Schwächere in manchen Regionen benachteiligen würden. aber das Hochschulwesen ist Sache der Länder.
Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ich darf das mal zitieren, zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist eine bundesgesetzliche Regelung erst dann erforderlich, wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinanderentwickelt haben oder sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet. Soll heißen, sie brauchen schon gewaltige Disparitäten und fast eine Erschütterung des Sozialgefüges, wenn sie mit dem Topos oder mit dem Kriterium gleichwertiger Lebensverhältnisse eine Gesetzgebungsbefugnis des Bundes begründen wollen.
Damit hat das Bundesverfassungsgericht das Prinzip des Föderalismus in der Bundesrepublik unterstrichen, sagt Dreyer. Dessen Kennzeichen sei ja gerade die Unterschiedlichkeit. Dieser Gedanke habe schon hinter der Neufassung des Artikels 72 gestanden, denn
bis 1994, bis zur Föderalismusreform 1, lautete die Passage, der Bund hat in diesen Bereichen das Gesetzgebungsrecht, wenn es um die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das Gebiet eines Landes hinaus erfordert. Also ursprünglich war die Formulierung Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse.
Mit gleichwertig lässt sich juristisch wenig anfangen. Das würde sich auch kaum ändern, wenn die gleichwertigen Lebensverhältnisse, wie gelegentlich gefordert, als Staatsziel im Grundgesetz verankert würden.
Die Gleichwertigkeit ist natürlich, wie der Begriff selber ja schon andeutet, von einer Bewertung abhängig. Und die können sich jetzt an ganz verschiedenen Punkten gewissermaßen festmachen. Da kommen sie ohne subjektive Wertungen, was sie jetzt für gleichwertig halten und was sie für ungleichwertig halten, natürlich nicht aus. Klar ist nur, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse lässt viel größere Unterschiede zu als der alte Terminus Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse.
Da ist doch eine Kiesel.
Einen guten Tag, kommt rein.
Danke.
Schlotheim, 3.500 Einwohner, liegt gleich hinter der Grenze des Kyffhäuser Kreises im Unstrut-Hainich-Kreis. Dort geht es den Menschen schon etwas besser. Die Lebensverhältnisse sind hier bloß stark unterdurchschnittlich. Aber vielleicht sind sie ja trotzdem gleichwertig.
Ja. Sind Sie gut in unseren struktursprachen Augen gekommen?
Ach ja. Aber Sonnenschein haben wir organisiert, das ist doch nicht schlecht.
Ja.
Also selbst hier bei uns scheint die Sonne.
Ich habe mich mit den Freudenbergs verabredet, Frank und Katharina. Das Pfarrerehepaar wohnt in einem schön hergerichteten Fachwerkhaus in der Altstadt. Sie ist 33, er 44, beide mit einer agilen, jugendlichen Ausstrahlung. Sie sind vor 7 Jahren aufs Land gezogen, trotz aller Engpässe, die es hier gibt. Sie haben 3 Kinder. Das jüngste ist bei dem Gespräch mit Kaffee und Pflaumenkuchen dabei. Pflaumen vom eigenen Baum.
Mit so kleinen Kindern ist man auf viele Strukturen angewiesen. Und in so einer Stadt wie Jena, da macht man sich Gedanken über die pädagogische Ausrichtung eines Kindergartens. Und hier vor Ort ist man ja froh, wenn man in der Einrichtung einen Platz bekommt. Und da hat man auch keine Auswahl.
Ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Also es gibt auch in Schlotheim Konzerte, auch außerhalb der Kirchgemeinde oder kulturelle Veranstaltungen. Aber eben nicht mit dieser Fülle, wo man an einem Wochenende sagen könnte, ich kann mir jetzt zwischen 5 Konzerten aussuchen, was ich mir anschauen möchte. Diese Fülle gibt es natürlich nicht. Und wenn jetzt jemand mit den Donkosacken nicht unbedingt so sich zufrieden gibt, dann hat er natürlich ein Problem, wenn das das einzige Konzert ist. Und das wird dann schon so sein, dass es das einzige Konzert ist.
Außerdem, Hochkultur und weite Welt gibt's ja online. Katharina und Frank Freudenberg zählen die materiellen Vorteile ihres Lebens im strukturschwachen Raum auf. Die Lebenshaltungskosten sind geringer, die Immobilien sowieso. Sie haben Platz. Besonders wichtig sind für sie Faktoren, die sich nicht quantifizieren lassen. Sie wiegen vieles auf.
Also es ist schon ein anderes Lebensgefühl hier auf dem Land. Wir sind, weil wir viele Verbindungen nach Jena haben, öfters mal in Jena oder auch in Erfurt. Und dann ist man schon überwältigt. So viele Menschen. Das überwältigt einen schon ein bisschen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich oftmals nach einem Tag denke, jetzt ist auch wieder genug. Jetzt ist auch wieder gut. Das ist mir zu schnell, es ist mir zu laut. Da geht zu viel hin und her. Wir haben einen großen Garten hinten, hinter unserem Haus. Also ich finde es ganz, ganz hilfreich, ganz schön, da die Hände in die Erde zu stecken und zu sehen, wie irgendwas dann wächst. Und selbst wenn wir dadurch manches nicht haben oder manches im Leben einfacher und weniger ist, wir wollen es nicht tauschen.
Die beiden haben es ganz gut. Sie machen die Arbeit, zu der sie sich berufen fühlen. Sie sind fit und mobil. Und sie haben sich frei für diesen Ort entschieden. Passt auch. Familien mit jungen Kindern, das sagen Demografen, sind die einzigen, die es überhaupt noch aufs Land zieht. Aber es gibt ja auch die, die schon vorher hier waren. Leute, bei denen schon ziemlich viel wegbrechen muss, bis sie es nicht mehr aushalten, bis sie es nicht mehr gleichwertig finden.
Gerade der Begriff der Identifikation spielt für viele Menschen, die ich hier kennengelernt habe, eine große Rolle. Also viel stärker, als ich das von mir selbst kenne. Die sagen, sobald sie den Kirchturm nicht mehr sehen, fühlen sie sich nicht mehr wohl. Und sie wollen gerne auch mit ihren Kindern hier bleiben. Und das habe ich tatsächlich so häufig erlebt, dass mich das schon verwundert hat. Und diese Wurzeln tatsächlich sehr stark sind.
Katharina und Frank Freudenberg haben bei ihrer Gemeindearbeit viel Freiraum. Ihre Mitmenschen schätzen das und mancher packt beherzt mit an. Zusammen geht es dann doch immer irgendwie, mit viel Findigkeit und persönlichem Engagement.
Es kann natürlich sein, dass an dem Tischtuch an allen möglichen Seiten immer ein bisschen was abgeschnitten wird und man zieht es aber so lange hin und her, ne, dass es eben irgendwie noch drauf passt auf den Tisch und dass man dann irgendwann feststellt, oh, es ist eigentlich schon längst viel zu kurz.
Daseinsvorsorge. Das ist all das, was eine Kommune an wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Dienstleistungen für die Bürger bereitstellt. In Zeiten des Wachstums, als die Idee von der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Westdeutschland aufkam, entstanden Kataloge, in denen das Angebot für die Bürger fein säuberlich festgelegt war. Selbst als die Finanzen in vielen Kommunen nicht mehr dafür reichten, bestanden die Vorgaben weiter.
Ich bin jetzt auf einen alten Regionalplan von Thüringen gestoßen. Und hier sind solche bedarfsgerechten Zahlen drin. Zu den Wasserflächen hier vielleicht eine Bestandsaufnahme, ganz interessant. Hier heißt es, durch den Wegfall des Freibades und dem Nichtvorhandensein eines süßwasserbetriebenen Hallenbades in Bad Langensalza verfügt die Stadt über ein unzureichendes Angebot an Wasserflächen zur Deckung des Sport- und Freizeitbedarfs. Und das muss dann natürlich nach der Vorstellung 97 gedeckt werden.
Die Raumplanerin Bärbel Winkler-Kühlken vom Institut für Stadtentwicklung und Strukturpolitik fährt mit dem Finger die Zeilen auf dem angegilbten Papier nach. Inzwischen wurden öffentliche Leistungen weiter zentralisiert. Solange der Bürger irgendwie hinkommt, sind sie erreichbar.
Oder nach heutiger Lesart würden wir daraus ziehen, gucken wir doch mal, was in unserer Nachbargemeinde ist. Können wir uns da nicht anschließen? Sozusagen, dass wir ein vorhandenes Bad, was vielleicht auch schon von Schließung bedroht ist, durch Zusammentragen, also die Trägerschaft dann in dem Fall zusammenzuführen und eine Erreichbarkeit herzustellen, dann doch erhalten können.
Früher gab es einen breiten Konsens darüber, was ein Bürger brauchte, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Egal ob im Zentrum oder in der Peripherie. Wasser, Strom, Sportanlagen, Schulen, Busse, auch wie nahe. Orientiert haben sich die Planer am bestmöglichen Angebot, dem der Stadt. Dieses Konzept prägt unser Bild von gleichwertigen Lebensverhältnissen bis heute.
Für einen Kindergarten kann man einerseits sagen, der Mindeststandard ist, pro Grundzentrum brauchen wir 1, 2, 3, je nachdem wie viele Einwohner da sind, Kindergärten. Dann gibt es weitere Ausstattungen, die zu beachten sind. Dazu kommt das Personal. Alles ist geregelt, alles unterschiedlich. Standards in dem Bereich Daseinsvorsorge, zigtausende.
Bärbel Winkler-Kühlken sagt, dass die Standards nicht mehr gut zu den Bedingungen in stark strukturschwachen Gebieten passen. Sie führen zu Angeboten, die zu kostspielig sind für die paar Menschen. Vielleicht wäre es sogar gut, die Sache mit den Standards prinzipiell zu überdenken, sagt sie. Dort, wo sie sowieso kaum noch erfüllt werden können. Weniger Regeln, aber mehr Raum für neue Konzepte und Experimente bei der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Das ist das Problem, was wir haben. Wir kommen aus einer Vollversorgung, sozusagen, ich sage jetzt mal Rundumversorgung, und müssen uns daran gewöhnen, dass sie vielleicht hier und da ein bisschen weniger wird. Aber es ist alles regelbar. Wir müssen uns nur tatsächlich überlegen, wie wir das managen und vielleicht nicht mehr ganz so an den Standards kleben.
So, Vormund, sagen Sie ihr bitte mal, kein Reinstellen, kein nicht reinkommen, wir machen jetzt Interview längere Zeit.
Soll ich einen Tee ergeben?
Ja, okay.
Zurück im Kyffhäuserkreis. In Sondershausen spreche ich mit einem, der es managen muss, dass die Bürger den Service bekommen, den sie brauchen, obwohl die Kassenlage angespannt ist. Heinz-Ulrich Thiele.
Ich arbeite hier im Landratsamt des Kyffhäuserkreises, bin hier Kreisdirektor und in einer Person Verwaltungsleiter, Büroleiter und Pressereferent.
Der Kreisdirektor versucht, die traditionelle Daseinsvorsorge nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten. Dennoch, jedes Jahr verliert sein Landkreis rund 1000 Bürger. Seit Jahrzehnten geht das so. Das ist dann wohl auch 1000 Mal pro Jahr die individuelle Entscheidung, dass das Leben anderswo besser ist. Immer weniger, die das Leben hier gleichwertig finden. Weniger Bürger, weniger kommunale Einnahmen, weniger Angebote. Unternehmen siedeln sich lieber in attraktiveren Gegenden an. Eine Abwärtsspirale. Thiele kämpft dagegen an, ganz konventionell.
Wir haben insgesamt in Schulen in diesem so wichtigen Bereich 50 Millionen investiert in den letzten 6 Jahren. Und das ist ein typisches Beispiel, wo man sagt, wir kämpfen darum, dass wir den Kyffhäuserkreis lebens- und liebenswert machen.
Zuschüsse für den Nahverkehr, ein neues Industriegebiet an der Autobahn im Osten. Das kostet Geld, das die Kommune eigentlich nicht hat. Also muss es von außen eingeworben werden. Der Kreisdirektor macht eine weit ausholende Geste über die Aktenstapel in seinem Büro.
Das ist eine ungeheuer breite Palette von finanziellen Mitteln, die wir aus Programmen vom Bund bekommen, vom Land bekommen. Es gibt von Europa Programme, Europäischer Sozialfonds, EFRE-Fonds, Regionalentwicklung. Wir sind ganz aktiv dabei, haben extra Leute dafür, die sich nur um die Beschaffung von Geldern kümmern. In der jetzigen Phase sind wir in der guten Phase, dass es wirklich über Förderprogramme auch Geld gibt. Das ist eine tolle Sache.
Wahrscheinlich wird das bald noch besser. Das Heimatministerium in Berlin wird es richten. Es sieht nach weiteren Förderprogrammen für Gegenden wie den Kyffhäuserkreis aus. Fachleute aus der Strukturforschung bezweifeln da zwar, dass das nachhaltig zieht. Globale Trends sprechen dagegen. Und deswegen wird es für Kommunalvertreter wie Thiele eine Herausforderung bleiben, für die Zurückgebliebenen zu sorgen. Eine standardisierte Daseinsvorsorge wie früher wird es wohl nicht mehr werden.
Wir reden jetzt nicht mehr über eine bestmögliche Versorgung. Also das sind Formulierungen, die wir jetzt nicht mehr nutzen. Früher ja. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir eine gewisse Fürsorge für den Bürger haben, um ein gewisses ordentliches Level, ich will es mal so bezeichnen, abzusichern. Wir können viel machen, wenn wir dazu finanziell in der Lage sind. Wir können weniger machen, wenn wir dazu nicht in der Lage sind. Aber wir haben immer ein gewisses Level, was wir machen müssen.
Ich weiß gar nicht, warum wir immer diese Infrastrukturförderung machen. Auch da müssen wir ja vielleicht mal einen ganz anderen Denkansatz bringen. Warum machen wir nicht eine Subjektförderung? Und jetzt für solche Standorte, da baue ich keine Straße, die erhalte ich auch nicht mehr, sondern die Leute kriegen eine Unterstützung, dass sie sich so ein SUV kaufen können, Geländewagen, Jeep oder wie es auch immer. Der poppt durchs Gelände, der kommt auch durch jedes Schlagloch und dann muss ich nicht mehr die Infrastruktur erhalten.
Klaus-Joachim Beckmann ist Stadt- und Verkehrsplaner. Zusammen mit seinen Kollegen aus der Akademie für Raum- und Landesforschung hat er sich daran gemacht, Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse neu zu denken. Die Sache mit der SUV-Förderung meint er natürlich ein bisschen als Provokation, aber die Richtung stimmt schon. Er will die Daseinsvorsorge vom Ergebnis her denken und nicht mehr so sehr vom Angebot. Also nicht mehr die Idee, wie schnell ist der Notarzt beim Herzinfarkt, sondern wie überlebt jemand, wenn kein Notarzt kommt.
Wo wir uns in der Bundesrepublik sehr schwer tun, ganz anders als die Skandinavier zum Beispiel, ist auch das Denken über neue Angebots- und Betriebsformen. Ich mache das mal deutlich an der Schule. Natürlich kann man spezialisierte Schulstufen nicht mehr im Einzugsbereich der nächsten 20, 30 Kilometer erwarten. Vielleicht wird es einzelne geben, aber nicht alle. So, und die Skandinavier, insbesondere die Finnen, denken da nicht nur nach, sondern realisieren zum Teil auch andere Formen. Zum Beispiel, dass es so Mischformen gibt, zu lernen am PC zu Hause, möglicherweise sogar mit Videokommunikation und Phasen, wo dann die Schüler quasi internatsbeschult sind.
Beckmann zeichnet ein Bild, in dem die Bewohner von sehr abgelegenen Gegenden befähigt werden, ohne große öffentliche Versorgung zurechtzukommen, die dann als gut ausgebildete Ersthelfer mit einem Defibrillator umgehen können. Der Arzt aus der nächsten Stadt assistiert per Videoschaltung. Es ist eine Szenerie, die von selbstgenügsamen Menschen bewohnt wird, die vielleicht ihren eigenen Brunnen haben und eine autarke Stromversorgung. Dinge des täglichen Lebens bringt eine Drohne vorbei. Ihnen sollte der Staat möglichst viele Freiheiten lassen, damit sie sich ihr Leben einrichten können. Eines mit möglichst wenigen vorgegebenen Standards. Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse weitgehend als Individualprojekt. Eine Welt für Pioniere, Aussteiger. Aber Beckmann lässt diejenigen nicht allein, die dort noch wohnen, die aber alleine nicht mehr zurechtkommen.
Was wir bisher im Augenblick mit Angst nur behandeln, ist das Thema, wo es nicht oder schlecht funktioniert. Können wir eben weiter irgendwo einen Mindest-ÖV sicherstellen, der vielleicht morgens und abends einmal fährt, der aber genau die Oma nicht zum Arzt bringt und mit das vom Arzt wieder zurück nach Hause bringt? Bezahlen wir das alles? Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die man auch treffen kann. Oder sagen wir, es ist vielleicht wertvoller, mit so einem Ort umzugehen, in dem möglicherweise den Menschen Hilfen gegeben werden, ich sage mal, in die nächste kleine Stadt zu ziehen.
Ja, Sie sehen, das ist hier der Kunsthof, ein altes Forstgehöft, und ich werde Ihnen ein bisschen was erzählen darüber und wie Ihr Friedrichsrode sich, in was für einem Zustand sich das befindet.
Rainer Ende ist 63. Der Grafiker und Zeichner lebt seit 30 Jahren in einem kleinen Dorf im Westen des Kyffhäuser Kreises, ziemlich abgelegen.
Friedrichsrode hat nur 90 bis 100 Einwohner, ist eigentlich als Ort nicht direkt lebensfähig. Also man muss immer selber die Initiative ergreifen und sagen wir, seine eigene kleine Welt hier ein bisschen aufbauen. Ne?
Dass Friedrichsrode noch lebensfähig und vor allem lebenswert ist, verdankt es den Leuten, die zum Kunsthof gehören. Der ist in einem alten Bau aus dem 18. Jahrhundert untergebracht. Hier werden Workshops für Jugendliche abgehalten, Konzerte veranstaltet und Ausstellungen organisiert. Ohne die Gruppe, das klingt ziemlich glaubhaft, stünde hier viel mehr leer. Im Kunsthof treffen sich die Leute aus Friedrichsrode. Der Verein sorgt für die Weihnachtsfeier, eine Yoga-, eine Seniorengruppe. Durch ihn gibt es einen Bürgerbus für das Dorf.
Es ist natürlich so, dass gerade sowas wie unser Verein oder der Kunsthof im Laufe der Zeit sehr viele Aufgaben übernommen hat oder übernimmt, die Sache der öffentlichen Hand sind. Das ist völlig richtig. Ja. Und da hat sich eigentlich diese ganze Fördersache so ein bisschen rausgenommen. Ne?
Bei allem Stolz der Künstler in dem abgeschiedenen Ort auf ihre Initiativen, so richtig in Ordnung fühlt es sich für sie nicht an, dass die Daseinsvorsorge immer mehr zur Privatsache wird. Endes Frau Maria ist Ortsteilbürgermeisterin.
Das ist eigentlich ein Unding. Ein bisschen abgehängt fühlt man sich dann schon doch auch. Aber wir empfinden es nicht ganz so, weil wir uns irgendwie damit, glaube ich, auch einrichten.
Michael Dohnt, mit 33 der Jüngste in der Runde, lebt erst seit einem Jahr hier. Zuvor war er in Erfurt am Theater. Er schwärmt von der Ruhe in Friedrichsrode, dem Zusammenhalt, dass die Leute füreinander da sind. Das kommt mit dem Auf-sich-gestellt-Sein. Aber irgendwie kann er es gar nicht fassen, dass man eine Gegend so allein lässt. Eigentlich kommt er auch aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Dort sieht das Leben ganz anders aus.
Da sind die Strukturen komplett anders als hier. Dort wachsen die Dörfer, es entstehen Neubaugebiete, es zieht Industrie hinzu, die Leute haben Arbeit, jeder baut sein neues Haus mit schicken 3 mm Rasengarten davor. Da ist die Entwicklung eine andere, aber es liegt daran, weil eben investiert wird von der Wirtschaft in diese Region, weil sich Industrie dort ansiedelt. Und ich sehe eigentlich, aber ich stecke da nicht drin, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das hier nicht genauso sein sollte. Also wir sind hier mitten in Deutschland, eigentlich ein idealer Standort.
Über das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse, das war ein Feature von und mit Heiner Kiesel. Verantwortlich für die Technik Thomas Monnerjahn, Regie führte Klaus-Michael Klingsporn. Und die Redaktion hatte Konstanze Lehmann in einer Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2018.